Liebe Geschwister und Freunde, die meisten von Ihnen waren vielleicht gestern Abend hier und haben das Thema gehört über die Sünde und ihre Folgen, besonders den Text von Römer 1, 18 bis 32. Und dieses Thema von der Sünde, das verlangt ja, das schreit geradezu nach einer Fortsetzung, denn da allein können wir ja nicht stehen bleiben. Die Sünde nimmt einen großen Raum ein in der Bibel. Das wissen alle, die die Bibel ein wenig näher schon kennen. Und hier sind sicher manche, die sie einmal schon ganz durchgelesen haben oder zweimal oder bist du gerade beim dritten oder vierten Durchgang. Man kann ja auch parallel im Alten und Neuen Testament da und da weiterlesen. Jedenfalls fällt uns dann natürlich auf, wie viel von der Sünde geredet wird im Alten und Neuen Testament. Allerdings, das Hauptthema der Bibel ist es nicht. Das Hauptthema der Bibel ist nicht Sünde, sondern Überwindung der Sünde, Heilung des Schadens, Evangelium, Erlösung. Das ist das Hauptthema der Bibel. Und dem wollen wir uns nun heute früh zuwenden und gehen wieder in den Römerbrief. Und jetzt möchte ich erstmal einen Text lesen, Römer 3, 19 bis 28. Römer 3, 19 bis 28. Ich freue mich übrigens, dass Sie so zahlreich gekommen sind, obwohl das ein Thema ist, wo manche sagen, Rechtfertigung, was ist da schon Besonderes? Das kenne ich seit Jugend auf, das weiß ich. Das hat ja wohl Luther wieder verkündigt, das weiß ich seit meiner Kindheit Tagen, das ist doch kein Thema, das besonders interessant ist. Ich hätte ja auch ein Thema nehmen können, das apokalyptische Inferno der Endzeit. Das wäre eine Formulierung, nicht? Aber ich bin froh, dass Sie zu diesem Thema zahlreich gekommen sind. Nicht nur zu Themen, die sensationell daherkommen, sondern zu einem wirklich zentralen, fundamentalen biblischen Thema. Und die Frage möchte ich doch vorweg noch stellen, interessiert uns das? Kann uns das noch zum Jubeln und Singen und Springen bringen wie einen Martin Luther? Für ihn war das eine große Neuentdeckung, Wiederentdeckung einer verschüttet gegangenen Wahrheit. Und das brachte einen Martin Luther zum Jauchzen, zum Singen. Nun lasst uns, wie hat er gedichtet, lasst uns fröhlich springen und freut euch, lieben Christengemeine, und lasst uns fröhlich springen, singen. Während viele heutige Christen sagen, Rechtfertigung, ja, ja, das hat mir meine Mutter schon erzählt, als ich Kind war. Es ist ja einerseits sehr gut, aus einer christlichen Familie zu stammen. Es ist aber andererseits nicht ganz ungefährlich, wenn man von den ersten Jahren des Kindseins an schon immer hört, Gott ist lieb und er vergibt uns und wenn du was Böses getan hast, sag es ihm, er vergibt dir alles. Dass man so aufwächst mit dem Bild vom lieben Gott. Den lieben Gott gibt es ja nicht nach der Bibel. In der Bibel steht, Gott ist Liebe. Das ist was anderes. Ein harter Gott, ein Gott, der zuschlagen kann, ein Gott, der Gerichte zumutet und auferlegt. Und der bei dem allen in seinem Herzen Liebe ist und bleibt. Ein Vater, der den verlorenen Sohn seine Wege gehen lässt und wartet mit blutendem Herzen auf die Rückkehr. Ja, so ist unser Gott nicht der allgemeine liebe Gott, wie manche Spötter ihn sich vorstellen, dessen Aufgabe und Geschäft es schließlich sei, Sünden zu vergeben. Wozu haben wir ihn denn? So geht es nicht, so können wir nicht mit Gott umgehen. Es ist eine unverdiente und unverdienbare Gnade, wenn er Sünden vergibt. Und nun Römer 3, 19 bis 28. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, auf das jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden, denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Jetzt aber ist ohne Gesetz, unabhängig, ohne Zutun von irgendeinem Gesetz, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesum Christum. Man kann auch den Genitiv ganz wörtlich übersetzen, durch Glauben Jesu Christi. Gegen alle und auf alle, die da glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Hier gefällt mir die Elberfelder Bibel viel besser als Luther. Im 23. Vers von Römer 3, Luther sagt, mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Wir haben sowieso keinen Ruhm bei Gott, sondern wörtlich erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Vers 24, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist, welchen Gott dargestellt hat zu einem Gnadenstuhl, Sühnmittel. So wurde auch genannt der Deckel auf der Bundeslade im Alten Testament mit dem gleichen Wort Hilasterion. Zu einem Gnadenstuhl Sühnmittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesum ist. Wo ist denn der Ruhm? Er ist ausgeschlossen worden. Durch was für ein Gesetz? Der Werke? Nein, sondern durch das Gesetz des Glaubens. Nun kommt der Vers 28. Denn wir urteilen, dass ein Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Da gefällt mir nun wiederum mal Martin Luther besser als die Elberfelder. Also es gleicht sich aus, 1:1. Luther hat ja Römer 3, 28, dieses zentrale Wort der Reformation etwa so übersetzt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Er hat in seiner Begeisterung das Wort allein dann noch hineingefügt, was gar nicht im Urtext steht, aber sinngemäß schon richtig ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer 3, 29, oder ist Gott der Gott der Juden allein, nicht auch der Nationen, ja auch der Nationen, dieweil es ein einiger Gott ist, der die Beschneidung aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigen wird. Heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Was Paulus hier schreibt und überhaupt, was er so alles im Römerbrief lehrt, das sind ja nicht so einfach verständliche Geschichtchen. Und mancher tut sich schwer damit. Man muss da ein bisschen denken. Man ist eingeladen, mitzudenken. Unser Denken dürfen wir gerne mit hineinbringen in die Versammlung. Hängen Sie es nicht an der Garderobe auf, neben dem Mantel und Hut, sondern den Verstand und unser Denken bringen wir mit hinein in das Haus des Glaubens. Aber nicht als Chef, sondern in dienender Funktion. Der Herr im Hause ist der Herr, ist der Glaube, ist das Wort. Weder unser Gefühl noch unser Verstand, aber die dürfen Sie alle mit hier reinbringen, in dienender Funktion, auf dass der Verstand sich erleuchten lasse vom Heiligen Geist durch das Wort. Paulus ist ein scharfer Denker. Ich glaube, es ist keine Übertreibung, wenn ich sage, da kommt kein Immanuel Kant, kein Hegel, kein Goethe, kein Schiller mit. Ich glaube, ich übertreibe auch nicht, wenn ich sage, mit diesem Römerbrief des Apostels Paulus kann sich kein Erzeugnis menschlicher Literatur sonst messen. Goethes Faust oder irgendwas von Goethe, sagen Sie mir was von Goethe, was besser ist als der Römerbrief. Ich habe zwar nicht alles von Goethe gelesen, ich habe damals in der Schule gefehlt, weil der Hitler mich unbedingt als Flakhelfer haben wollte, aber ich bin überzeugt, diese messerscharfe Logik, diese Formulierungskraft, die ein Paulus hat und natürlich dann von Gottes Geist erleuchtet, das ist ja die Hauptsache, Aussagen über Gott, die nicht menschlicher Vorstellung entspringen, sondern geoffenbart vom Heiligen Geist, dergleichen hat menschliche Literatur nicht zu bieten. Ich hörte mal den Ausleger Heinrich Langenberg. Er durfte ja ein sehr hohes Alter erreichen von 96 Jahren. Ich hörte ihn einmal in Langensteinbach, als er erst 84 Jahre alt war, sprechen. Und dann betonte er die Bedeutung, die gerade der Römerbrief für die Endzeitgemeinde haben werde. Und ich glaube, das ist wahr. In diesem Brief finden Sie sozusagen alles. Da haben wir alles Wichtige und Wesentliche beieinander, wie vielleicht in keinem anderen Buch und Brief der Bibel. Da ist die Sündenlehre, da ist die Lehre von der Rechtfertigung, da ist die Lehre von der Heiligung, von Fleisch und Geist, da ist Hoffnungslehre für uns und für die Welt, da ist Lehre für Israel, da ist praktische Gemeindelehre, Gemeindezubereitung, da finden Sie alles. Und zu meinem Thema heute früh möchte ich als Hausaufgabe stellen, ich sagte schon gestern, ich stamme vom Lehrer ab und gebe leider Hausaufgaben, aber nur als freundliche Empfehlung, natürlich kein Zwang. Lesen Sie Römer 3 bis 5 einmal Satz für Satz zu Hause durch oder, unverboten, den ganzen Römerbrief. Aber nicht im Eiltempo, nicht dass einer sagt, ich hatte heute früh meine Morgenstille, ich habe geschwind den Römerbrief gelesen. Da sollte man nicht mehr als ein halbes Kapitel nehmen, 6, 7 Farbstifte, mehrere Parallelstellen nachschlagen, mehrere Übersetzungen, Konkordanz und das alles. Und dann muss man und darf man ein bisschen lernen und arbeiten und denken. Das ist eine Zumutung heute früh, nicht wahr? Aber bei solch einem Text des Paulus sollte man auch ein bisschen lernen. Zum Beispiel diese Begriffe, die Paulus hier prägt. Ein solcher Begriff ist Römer 3, 21, Gottes Gerechtigkeit wurde geoffenbart. Gottes Gerechtigkeit. Und dazu lesen wir noch eine Parallelstelle aus Philipper 3 von dem gleichen Apostel Paulus. Philipper 3, 8 und 9 oder 7 bis 9 in Philipper 3. Aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck, Müll, Kot achte, auf dass ich Christum gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christum ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Hier hat er den Begriff geprägt, Gerechtigkeit aus Gott. Philipper 3, Vers 9, Gerechtigkeit aus Gott. Und in Römer 3, 21 nennt er es Gerechtigkeit Gottes. Und dem stellt er gegenüber meine Gerechtigkeit. Und Paulus hat erkannt, die reicht nicht aus. Man kann ja als Schriftsteller am Schreibtisch zu Hause auch die gnädige Führung Gottes erleben, das habe ich schon öfter erlebt. Manchmal gehen einem ganz neue Gedanken auf, manchmal verlässt man den Stuhl und geht auf die Knie und sagt, vielen Dank, Herr, jetzt habe ich einen ganz neuen Gedanken. Aber das, was Paulus hier schreibt über die Rechtfertigung, das hat er nicht so am Schreibtisch bloß geschrieben. Damit will ich das nicht verachten, was am Schreibtisch entsteht. Aber da war mehr dahinter. Da war ja eine Umkrempelung seiner ganzen Existenz. Das hat er existenziell durchgemacht. Professor Köberle sagte, es gab eine Zeit in der deutschen Theologie, so vielleicht vor 30 Jahren oder 40, da gehörte es zum guten Ton, dass man in jedem zweiten Satz das Wort existenziell benutzt hat. Das will ich natürlich nicht, aber hier gehört das Wort einmal hin. Das hat Paulus mit seiner ganzen Existenz durchgemacht. Auch was er in Philippa 3 schreibt, von dieser Umwertung aller Werte. Da hat er ja nicht am Schreibtisch gesessen, irgendwo in Korinth oder Ephesus und hat gedacht, ach so, ja, das könnte sich ja so verhalten. Oder wie Karl Barth, ich muss noch bei meiner kirchlichen Dogmatik jetzt fertigstellen, Band 8, Römisch 2, dritter Teil, aha, jetzt kommt die Rechtfertigung dran. Nein, dahinter stand eine Umkrempelung seines ganzen Lebens, ein Totalzusammenbruch. Sie kennen ja sicher sein Damaskus-Erleben, das brauche ich hier nicht im Einzelnen erzählen. In der Apostelgeschichte wird es sogar dreimal berichtet, Apostelgeschichte 9 und 22 und 26. Er meinte vorher, dass seine Gerechtigkeit doch eigentlich auch ganz gut war und ausreichen würde. Er geht einmal so weit, dass er sagt, wenn irgendeiner aus Gesetz gerecht werden kann vor Gott, dann ich. Es gibt eine Gesetzesgerechtigkeit und das bezeugt die Schrift. Zum Beispiel die Eltern des Johannes des Täufers, Zacharias und Elisabeth, von denen heißt es Lukas 1, Vers 6, beide aber waren gerecht vor Gott, indem sie untadelig wandelten in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Sie waren gerecht vor Gott, indem sie untadelig wandelten. Und so gibt es so manche gute Christen, die stehlen nicht und die morden nicht und die lügen auch nach Möglichkeit nicht. Obwohl das ein dehnbarer Begriff ist mit der Lügerei. Zitatverfälschung ist auch schon eine Art von Lüge und falsche Höflichkeit ist auch schon eine Art von Lüge. Aber es gibt doch gute Christen. Ich glaube, gerade im Siegerland sind sie reichlich vertreten. Es gibt gute Christen, die sagen, mein Großvater war auch schon im Kirchenvorstand und mein Urgroßvater war auch schon Theologe und ich bringe doch keinen um. Nein, Mord und Ehebruch und Lüge und Diebstahl, dass ich im Kaufhaus da was mitgehen lasse, das finden Sie bei mir nicht. Auch kein Bankeinbruch und dergleichen, kommt mir überhaupt nicht in den Sinn. Es gibt Menschen, die haben eine gewisse Gerechtigkeit und ein gewisses christliches Verhalten. Das sind aber wieder die Leute, die dann auf einer Freizeit, wie ich das in Süddeutschland hörte, den Hausvater fragten, meinen Sie, Bruder, sowieso, dass es langt? Meinen Sie, dass es langt? Die Frage ist ja vollkommen falsch gestellt. Von der Erlösung in Christo her gesehen ist die Frage völlig falsch. Wer so ein guter Christ ist, wer so seine eigene Gerechtigkeit produziert, wer so meint, mein gutes Verhalten, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Untadelig nach dem Gesetz. Lieber Herr, ich habe alles gehalten von Jugend auf. Die Leute sind dann diejenigen, denen früher oder später die Frage kommt, reicht es wirklich? Wird es reichen, wenn der Herr Jesus wiederkommt? Bin ich bei denen, die er zu sich nimmt? Reicht's? Oder werde ich doch einmal zur Linken gestellt? Paulus hat bis zu seinem Damaskus-Erleben gemeint, es reicht. Ich übertreffe alle meine Altersgenossen in meinem Eifer für das väterliche Gesetz. Und er wurde dann bekanntlich zum Terroristen und zum brutalen Verfolger derer, die anders dachten. Zwang sie zu lästern. Folterung. Er sorgte dafür, dass sie zu Tode gebracht wurden. Er gab seine Stimme dazu, wenn sie ins Gefängnis geworfen wurden und zum Tode kamen. Er hat schwere Schuld auf sich geladen. Und dann kommt vor Damaskus, wird er in das Licht Gottes gestellt. Und da erkennt er sich als Sünder. Ja, er nennt sich den größten aller Sünder in 1. Timotheus 1. Und wenn zu dem Evangelisten Adolf Heller, den manche ja hier sicher gekannt haben, wenn zu Bruder Heller Leute kamen und sagten, wie das vorkommen kann in der Seelsorge, Bruder Heller, mir kann nicht mehr geholfen werden, ich bin der größte aller Sünder, dann sagte Bruder Heller, kann nicht stimmen, der größte aller Sünder sind Sie sicher nicht, denn der hieß Paulus und der ist schon errettet. Sie können also bestenfalls, schlimmstenfalls der zweitgrößte aller Sünder sein. Der erste ist schon errettet. Und das sagt Paulus von sich selber in 1. Timotheus Kapitel 1. Da wurde ihm schlagartig klar, ich meinte, ich stehe gerecht da vor Gott, aber im Lichte Gottes bricht diese eigene Gerechtigkeit zusammen. Im Lichte Gottes bricht sie zusammen. Im Licht der heiligen Engel mag es vielleicht noch gerade ausreichen, denn die sehen ja nur unser Äußeres, aber sehen nicht ins Herz. Aber im Lichte Gottes reicht sie eben nicht aus. Das wurde das Schlüsselerlebnis für einen Apostel Paulus, später auch ähnlich für einen Martin Luther. Sie reicht nicht aus. Und nun darf er eine ganz neue Gerechtigkeit bezeugen. Römer 3, 21, jetzt aber ist, ohne dass das Gesetz und Gesetzeswerke dabei irgendeine Rolle spielten, Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesum Christum. Das sind herrliche Worte hier in Römer 3. Wir werden umsonst gerecht durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christo Jesu ist. Umsonst, umsonst. Es kostet uns gar nichts und kostet doch alles. Es kostet uns gar nichts, kein eigenes Werk. Und ich sage immer wieder, nimm keine Aktentasche mit, wenn du zum Kreuz auf Golgatha gehst im Glauben, um die Erlösung in Christo anzunehmen. Manche nehmen deine Aktentasche mit, da haben Sie Ihr Zeugnis, vielleicht mit einem Einser in Religion. Oder alle steuerabzugsfähigen Quittungen für christliche Liebeswerke und was Sie alles an Gutem da und da und da getan haben. So, Herr Jesus, hier komme ich, ein armer Sünder, aber ganz mit leeren Händen komme ich auch nicht. Ich danke dir für deine Erlösung. Und hier habe ich auch noch ein bisschen beizutragen. 20% meine guten Werke, 80% dein Kreuzestod, beides zusammen wird wohl reichen. Und an der Stelle wird Paulus ganz scharf, besonders im Galaterbrief, und sagt, wenn du das versuchst, dann fällst du aus der Gnade. Wenn du sie wieder mit eigenem mischen willst, nicht der fällt aus der Gnade, der aus Schwachheit sündigt, sondern der fällt aus der Gnade, der das Werk Jesu nicht als voll ausreichend gelten lässt, sondern will es noch ergänzen durch eigenes Tun. Jesus, sein Kreuzestod und mein Einser in Religion und meine Spenden und meine guten Werke und meine Krankenbesuche und. Oder dieses oder jenes selbst auferlegte Gesetz, was ich halte und die anderen nicht. Da wird Paulus ganz scharf. Nichts brauchst du machen mehr, er hat's gemacht, es ist vollbracht, singt Dora Rappard in dem Liede, O du Lamm Gottes. Umsonst. Es kostet uns gar nichts und kostet doch alles. Denn dieses Gnadengeschenk ergreifen wir durch den Glauben. Gnade und Glaube nennt hier Paulus. Wir werden gerechtfertigt, das heißt, wir kommen mit Gott in Ordnung, wir kommen aus den roten Zahlen heraus, die Kluft, die trennende Wand wird beseitigt. Wir werden gerechtfertigt durch Gnade und Glauben. Gnade plus Glaube ist gleich Rechtfertigung. Das steht ja hier in Römer 3, Vers 24 und 25 beieinander. Und mit dem Glauben ist natürlich Herzensglaube gemeint. Nicht bloß ein für Wahrhalten des Kopfes. Das reicht nicht. Es gibt so Golgatha-Spaziergänger, wie ich sie gerne nenne, die kommen an jedem Karfreitag mal im Geiste am Kreuz von Golgatha vorüber und grüßen den Gekreuzigten von Ferne und sagen, vielen Dank, Herr Jesus, du bist auch für mich gestorben. Und die übrigen 364 Tage gehen sie ihren Weg und leben ihr Leben. Das sind keine Erretteten und Erlösten. Gott will keine Golgatha-Spaziergänger, sondern er will Menschen, die ihn annehmen als Heiland und Herrn. Und das ist etwas Verbindliches und mit diesem Glauben ist immer nur Herzensglaube gemeint. Steht auch im Römerbrief. Römer 10, Vers 10. Mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit. Und immer wenn Paulus vom Glauben redet, meint er nur diesen Herzensglauben. Das verbindliche Ja, das ist wie eine Trauung. Das verbindliche Ja des Herzens. Deshalb sagte ich vorhin, es kostet nichts und kostet alles. Dein Herz, deinen Willen, dein Ja. Aber keine eigenen Werke mitbringen. Umsonst gerecht, umsonst. Und stellen Sie sich vor, ich kann das fast nicht fassen, diese herrliche Botschaft, umsonst, das wollen viele Menschen gar nicht. Und da wenden sie sich lieber einer Gesetzesreligion zu oder einer Religion, die Erlösung mit Gesetz irgendwie vermischt. Sie gehen zu den Zeugen Jehovas oder gar Islam. Islam, eine harte, finstere Gesetzesreligion, dem Khomeini steht es ja im Gesicht geschrieben, hart und finster. Da ist der weiße Mann von Rom ja viel lieber als der schwarze Mann von Iran, obwohl ich deswegen nicht katholisch werde. Also eine harte, finstere Religion, der Koran, einige Teile aus dem Alten Testament mit allen möglichen undefinierbaren, harten gesetzlichen Zutaten aus anderen Quellen vermischt. Eine harte, finstere Sache mit Hände abhacken und die jungen Leute dürfen als Märtyrer sterben mit 15 Jahren. Und eine solche finstere, furchtbare Religion hat Zulauf von Millionen. Der Islam schreitet stürmisch vorwärts. Christen werden eher weniger. Wie ist denn sowas möglich? Wenn das eine finstere Gesetzesreligion ist und das andere ist herrliches, leuchtendes Evangelium, wo du alles geschenkt kriegst. Wie ist denn sowas möglich? Ich glaube, ich weiß den Grund. Ich glaube, ich weiß den Grund. Auf dem Boden des Evangeliums hat der Mensch keinen Ruhm. Das haben wir ja eben gehört, Römer 3, 27. Wo ist denn nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Und das will der Mensch nicht. Gerade Paulus, der Verkündiger der totalen, voraussetzungslosen Gnade, gerade Paulus sagt immer wieder, kein Ruhm, auf das ich vor ihm kein Fleisch rühme. Und das will der Mensch nicht. Lieber geht er als 15-Jähriger für den Khomeini aufs Schlachtfeld oder lässt, wer weiß was mit sich machen, stellt sich stundenlang und bietet den Wachturmpfeil oder irgendwelche gesetzlichen Dinge, die er muss, und dann hat er doch was geleistet und was getan. Er will nicht alles geschenkt haben, er will sich die Seligkeit eben doch ganz oder zu 10% verdient haben. Er will Ruhm. Unsere Ruhmsucht, unsere Ich-Sucht, die steckt dahinter, dass viele Menschen die herrliche Erlösung nicht wollen. Denn da bist du nur ein armer Sünder und sonst gar nichts und kriegst alles geschenkt. Und das will der Mensch nicht umsonst. Ich hoffe aber, wir wollen's. Gott lässt uns ja nicht im Zustand des armen Sünders, sondern will aus dem schwachen, elenden Material etwas machen zur Verherrlichung seines Namens. Bei dem Begriff Rechtfertigung denke ich an drei Männer: Abraham, Paulus, Luther. An Abraham demonstriert Paulus in Römer 4, hier ist ein Mann, der wurde bereits durch Glauben gerechtfertigt. Bei dem könnt ihr euch das anschauen. Paulus ist dann derjenige, der es als Lehre formuliert in seinen Briefen, besonders im Römerbrief und Galaterbrief, was Rechtfertigung ist, wie ich mit Gott in Ordnung komme. Und dann geschah etwas, was ich kaum verstehen kann. Jahrhundertelang wurde diese herrliche Wahrheit verschüttet, vergessen, verloren, vergraben in der offiziellen Kirche. Es gab wohl immer zu allen Zeiten kleine verborgene Rinnsalen, in denen man diese biblischen Wahrheiten erkannt hat, aber in der offiziellen Kirche jahrhundertelang verschüttet, bis endlich ein Martin Luther es wieder ausgegraben hat. Abraham, Paulus, Luther. Nun schauen wir mal in Römer 4 hinein. Dort heißt es am Anfang: Was wollen wir denn sagen, dass Abraham unser Vater nach dem Fleische gefunden habe? Denn wenn Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, so hat er etwas zum Rühmen, aber nicht vor Gott. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Dem aber, der wirkt, mit Werken umgeht, wird der Lohn nicht nach Gnade zugerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Dem aber, der nicht wirkt, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, wird sein Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet. Kein Werk, wenn wir nach Golgatha gehen. Nicht aus Werken, nicht aus Werken. Aber damit wir schön im Gleichgewicht bleiben, möchte ich gleich dazu sagen, derselbe Paulus, der etwa 10-mal in seinen Briefen betont, nicht aus Werken, nicht aus Werken, nicht aus Werken, derselbe Paulus schreibt auch etwa 10-mal in seinen Briefen, fleißig in guten Werken, fleißig in guten Werken. Was gilt denn nun? Bei der Rechtfertigung, bei der Rettung, ohne Werke. Nachdem wir aber gerechtfertigt und gerettet sind, da sagt derselbe Paulus, nun bist du errettet allein aus Gnaden durch Glauben, nun tu gute Werke, viele gute Werke. Das hat man weithin im Protestantismus versäumt und vergessen und in der Zeit nach Martin Luther hat man einseitig immer nur daran gedacht, ohne Werke, ohne Werke. Und zeitweilig vergessen, dass Paulus gar nicht gegen unsere guten Werke ist. Nur dürfen wir sie nicht irgendwie dazu tun, um vor Gott gerecht zu werden. Schauen wir uns nun einmal diese Gestalt des Abraham ein wenig an. Wie wurde Abraham gerecht? 1. Mose 15, 1 bis 6. Wie wurde Abraham gerecht? Ohne Werke. 1. Mose 15 beginnt in folgender Weise. Nach diesen Dingen geschah das Wort des Unwandelbaren zu Abram in einem Gesicht also, fürchte dich nicht, Abram, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Eine herrliche Gottesverheißung, wenn wir die als Losung im Losungsbüchlein finden, sagen wir, Herr, ein wunderbares Wort für heute, vielen Dank. Aber der Abraham ist hier gar nicht so begeistert. Der antwortet sehr kritisch und sehr skeptisch. Und Abram sprach, Herr Jehova oder Jahwe, das heißt der Seiende, der wirklich Existierende, der Unveränderliche. Was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin, und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abram sprach, siehe, mir hast du keinen Samen gegeben, und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Der Abram hatte es ja auch nicht ganz leicht. 1. Mose 12 lesen wir, wie er herausgerufen war, wurde von Gott mit einer herrlichen siebenfachen Verheißung. Wenn Sie genau die Bibel lesen, und das ist ja immer sehr zu empfehlen, dann merken Sie, Gott hat das dem Abram zweimal sagen müssen. Er hat ihn schon einmal herausgerufen, als er noch in Ur in Chaldäa war, Apostelgeschichte 7. Und dann zog er auch heraus, aber er blieb unterwegs hängen und stecken durch die Familienbande und sein Vater und so. Der Vater sagte, also hier bleib ich weiter, kriegst du mich nicht, jetzt mach, was du willst. Na ja, sagte der Abraham, wenn du nicht mitgehst, ja, dann ist wohl das Beste, ich bleibe auch hier hängen. Bis nach dem Tode des Vaters. Tara starb in Haran. Damit schließt 1. Mose 11. Und dann redet Gott noch einmal zu Abraham, dasselbe, was er ihm Jahre zuvor schon einmal gesagt hatte. Muss Gott bei uns auch manchmal zweimal etwas sagen? Wahrscheinlich. Und dann sagt er ihm das zum zweiten Mal. Er soll ausgehen in ein Land, das er ihm zeigen wird. Und nun geht er auch aus. Er ist 75 Jahre alt und er war nicht mehr der Jüngste. Ich habe mir vor dem 60. Geburtstag ein bisschen angeguckt, wie alt die Väter damals wurden. Der Mose wurde 120 und ich wollte meinen Enkeln erklären bei meinem 60. Geburtstag, also die Hälfte hat der Großvati rum, vielleicht auch schon mehr. Ja, der Abraham wurde ja sogar 175 Jahre alt. Trotzdem war er mit 75 nicht mehr der Jüngste. Nachwuchs war nicht mehr zu erwarten, zumal Sarah kinderlos unfruchtbar war, wie die Schrift betont. Und nun sagt Gott ihm, du sollst eine zahlreiche Nachkommenschaft haben, Völker sollen aus dir werden. Wie der Sand am Ufer des Meeres, also wird dein Same sein. Und wie die Sterne des Himmels an Menge. Und das Eigenartige, was die Sache noch schwerer macht, Gott beeilt sich gar nicht in der Erfüllung seiner Verheißung. Wir Menschen sind immer ungeduldig, ungeduldig. Auf der Autobahn können Sie das sehr gut studieren, vor allem auf der linken Spur. Ungeduld, Ungeduld, Ungeduld. Und wir möchten nicht nur eine Verheißung Gottes haben, dass er was macht. Wir möchten am liebsten auch Datum und Jahreszahl, wann er das macht. Herr Jesus, du kommst wieder, wunderbar, aber bitte lass mich doch wissen mit Datum und Jahreszahl, wann. Ich bezweifle, dass das gut für uns wäre. Das wäre nicht gut für uns. Wenn wir wüssten, der Herr Jesus kommt in 3 Jahren, naja, 2 Jahre kann ich ja noch ziemlich leben, wie ich will, und im letzten halben, dann werde ich mich mal etwas anstrengen. Also, Gott beeilt sich gar nicht und sagt auch dem Abraham keinen Termin. Er wiederholt alle paar Jahre seine Verheißungen. Der Mann wird 80, 82 und noch älter. Und keine Nachkommen sind da. Und da wundert es uns nicht, dass der Abraham hier so reagiert. Zweifel haben sich angestaut in seinem Herzen. Und er redet diese Zweifel ganz offen heraus. Er sagt hier etwas, das ist eigentlich schon ein starkes Stück. Er sagt dem großen Gott, 1. Mose 15, Vers 3, du hast dein Verheißungswort nicht erfüllt. Du hast mir keinen Samen, keine Nachkommen gegeben. Und es werden auch keine mehr kommen. Und der Eliezer, der Knecht, wird mein Erbe sein. Darf man so kühn seine Zweifel herausreden vor Gott? Nimmt uns Gott das nicht furchtbar übel? Machen wir dann nicht besser ein frommes Theater und reden in furchtbar frommen Wendungen vor Gott und in unserem Herzen sieht es ganz anders aus? Nein, bitte kein Theater spielen. Wenn in unserem Herzen Zweifel ist, Sorge, Not, Angst, Finsternis, Unreinheit, sag es ihm alles, bring es ihm alles. Dazu ist er ja unser Herr, dass wir ihm alles sagen dürfen, auch alles Finstere, auch alle Sünde, auch allen Zweifel und Unglauben. Was macht denn Gott, wenn ein Mensch ihm so seinen ganzen Unglauben vor die Füße wirft? Herr, ich kann das nicht mehr glauben. Du hast deine Verheißung nicht erfüllt. Du wirst sie auch nie mehr erfüllen. Überschüttet er jetzt den Abraham mit Vorwürfen? Sagt er jetzt, Abraham, jetzt enttäuschst du mich maßlos. Das hatte ich mir so nicht vorgestellt, als ich dich auserwählt habe. Nein, Gott weiß, wen er auserwählt. Er hat uns vor Grundlegung der Welt schon ersehen. Die er zuvor bestimmt hat, die hat er sich auch vorher angeguckt, Römer 8, 28. Nein, Gott reagiert wie auf diese Zweifel des Abraham? Er wiederholt einfach sein Verheißungswort. Er stellt aufs Neue ganz klar sein Verheißungswort in den Raum und gibt dem Abraham noch einen Anschauungsunterricht dazu. Schau dir mal den gestirnten Himmel an. Also wird dein Same sein. Kannst du die Sterne zählen? Die können wir nicht zählen. Damals gab es kein elektrisches Licht und da war in der Nähe nicht irgendeine flimmernde Großstadt. Und da kann man schon sehr viele Sterne erkennen an einem dunklen Nachthimmel. Ich weiß nicht, wie weit der Abraham da zählen konnte, 100, 200, aber irgendwie hört's auf, dann kommen wir nicht mehr nach. Nur Gott kann sie zählen und rufen und nennt sie alle mit Namen. Unsere Wissenschaftler meinen ja auch, sie können sie zählen. 10 hoch 22 Sterne, nicht? 10 hoch 22. Ungefähr. Also, wir Menschen können die natürlich nicht zählen. Und so wird deine Nachkommenschaft sein, wird hier dem Abraham gesagt. Und wie reagiert dann der Abraham wieder? Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Dass der große Gott ihn so in direkter Weise anlügt, das kann Abraham nicht glauben. Und wir können auch nicht glauben, dass uns Gott an unzähligen Stellen seines Wortes, etwa bei der Auferstehung Jesu, leibhaft sichtbar, anfassbar ist er auferstanden. Das soll alles Lügerei sein. Der Matthäus hat gelogen, der Lukas, der Johannes, der Paulus, vielfach gelogen, alles gelogen. Traust du das dem Gott zu, der uns hier sein Wort gibt? Nein, wir stehen auf dem Verheißungsboden der Schrift. Manche Bibelstellen sind schwer zu verstehen, aber was Gott hier dem Abraham sagt, das ist ganz klar, da braucht man keinen Kommentar nachzuschlagen. 1. Mose 15, 4. Nicht dein Knecht Eliezer wird dich beerben, sondern der aus deinem Leibe hervorgehen wird, der wird dich beerben. Du wirst ein leibliches Kind bekommen. Und er glaubte dem Herrn. Was hat er denn da für Werke getan? Überhaupt nichts. Gott gibt ihm sein Wort und er glaubt dieses Wort. Und da sagt Gott, so bist du mir recht. So können wir miteinander weiterkommen. Jetzt schließe ich einen Bund mit dir. Und dieser Abrahamsbund ist ein einseitiger Bund. Der Mosebund war damals so bekräftigt, dass man Tiere geschlachtet hat und hat die Teile der geschlachteten Tiere links und rechts eines Weges hingelegt, und die beiden Vertragspartner schritten da den Weg zwischen den Teilen der getöteten Tiere hindurch. Das sollte bedeuten, wenn einer von uns den Bund bricht, soll es uns gehen wie diesen Tieren, dann dürfen wir nicht mehr leben. Und hier bei Abraham ist es nun so, dass nur Gott zwischen den Stücken der getöteten Tiere hindurch geht. In Jeremia 34, Vers 18 kann man das nachlesen, dass man das damals so bei Bündnisschließungen gemacht hat. Und wir lesen in 1. Mose 15, Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen und dichte Finsternis geworden war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerflamme, die zwischen jenen Stücken hindurchfuhr. An selbigem Tage machte der Herr einen Bund mit Abraham. Gott fuhr in Gestalt einer Feuerflamme zwischen den Stücken hindurch. Nun hätte auch der andere Vertragspartner, der Abraham, zwischen den Stücken hindurchgehen müssen. Dann wäre der Bund von beiden Seiten bekräftigt und ratifiziert. Aber der konnte ja gar nicht, der war ja gerade in einen Tiefschlaf gefallen und schaute im Traume das Ergehen seiner Nachkommen in den nächsten 400 Jahren. Gott hatte dafür gesorgt, dass er in Tiefschlaf fiel. Der konnte den Bund gar nicht schließen, nur Gott hat ihn geschlossen. Kein Mensch, also kann auch diesen Abrahamsbund kein Mensch jemals brechen. Insofern ist der Abrahamsbund wichtiger, tragfähiger, grundlegender, bleibender als der Mosebund. Den hat Gott mit Israel geschlossen. Da hat auch Israel gesagt, feierlich erklärt, alles, was du gesagt hast, wollen wir tun. Und dann haben sie ihn sehr bald gebrochen. Den Abrahamsbund kann man gar nicht brechen, das nebenbei. Hier wird also einer gerecht, ohne dass er etwas tut. Gott gibt ihm sein Wort und er stellt sich im Glauben auf dieses Wort. Und so werden auch wir gerecht. Bei uns geht es nicht um leibliche Nachkommenschaft in dem Punkt. Bei uns geht es darum, dass wir aus dem geistlichen Tode herausgeführt werden zu neuem Leben. Und auch das ohne Werke. Und nun zurück zu Römer 4. Paulus, ein scharfer, logischer Denker, schon als Mensch ein ganz scharfer Denker, der sich in jüdischem Denken wie in griechischem Denken auskannte. Dieser Paulus stellt nun die Frage in Römer 4, zu welchem Zeitpunkt seines Lebens wurde denn nun Abraham von Gott gerecht erklärt? War er da schon beschnitten? War da der Bund der Beschneidung schon in Kraft oder noch nicht? Wenn der Bund der Beschneidung schon in Kraft war, dann würde das bedeuten, diese Sache mit der Rechtfertigung aus Glauben allein gilt nur für die Beschneidung. Wenn es aber vorher war, dann gilt es für alle, dann gilt es auch für die Unbeschnittenen, dann gilt es auch für die Völkerwelt, dann gilt es auch für die Heiden, dann gilt es auch für uns. Wann wurde Abraham gerecht? Das war natürlich vor seiner Beschneidung. Die Beschneidung kam erst später, lesen wir 1. Mose. Als Unbeschnittener wurde er von Gott gerecht erklärt, und so werden auch wir gerecht, allein durch den Glauben. Das ist die wunderbare Botschaft der Rechtfertigung, umsonst. Aber jetzt schauen wir uns auch noch die Folgen dieser Sache an. Und die haben wir insbesondere in Römer 5, aber auch zum Teil noch bis hinein in Römer 8. Ich lese 1 und 2 von Römer 5. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang haben zu dieser Gnade, in welcher wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das bekommen wir mal zunächst geschenkt, gleichsam in die Wiege gelegt, als gerechtfertigte Kinder Gottes. Diese drei Stücke, Friede, Gnade, Herrlichkeitshoffnung. Friede, Gnade, Herrlichkeitshoffnung. Das haben wir, das gehört dir. Wenn wir sagen dürfen, Herr, ich habe dein Geschenk angenommen, Herr, ich habe nichts zu bringen, hier steht ein armer Sünder, aber deine Gnade reicht völlig aus, dann gehört uns das. So haben wir Frieden mit Gott. Der Kriegszustand ist beendet. Wir stehen nicht mehr unter seinem Zorn. Paulus spricht aber nicht nur vom Frieden mit Gott, sondern auch Frieden von Gott und sogar vom Frieden Gottes, der Herz und Sinne wie in einer Feste bewahrt. Philipper 4, 6 und 7. Frieden mit Gott. Und dann haben wir Zugang zur Gnade, in der wir stehen, zur Gnade, in der wir festen Fuß gefasst haben, wie man auch übersetzen kann. Gnade brauchen wir nicht nur am Glaubensanfang, Gnade brauchen wir fortwährend und Gnade ist genug da. Gott wird beim Geben nicht ärmer. Wir dürfen zulangen, wir dürfen sie nehmen. Wir dürfen Gott immer wieder unsere Bitten ganz konkret vor ihm ausbreiten. Herr, dafür brauche ich Gnade und dafür brauche ich Gnade und dafür brauche ich Gnade. Manchmal sage ich Gott im Gebet eine ganze Litanei, aber ich brauche nicht befürchten, dass es ihm in den Ohren wehtut. Dafür brauche ich Gnade, dafür brauche ich Gnade, für die Fahrt auf der Autobahn, dann für den Dienst in Bern am kommenden Sonntag, dann übernächsten Sonntag in Nürnberg und Roth, 4 Versammlungen hintereinander, ist ein bisschen viel und dafür brauche ich Gnade und dafür und dafür und dafür und dafür. Das dürfen wir unserem Gott sagen. Das liebt er sogar. Bruder Karl Geier hat es so gesagt, unsere Vergangenheit zugedeckt mit einem Meer von Frieden. In einem Meer von Frieden ist alles zugedeckt. Es gibt ja auch Teiche, da sieht man ein Schild, nicht fischen. Und so hat man das ja auch schon angewandt auf die Rechtfertigung der Kinder Gottes. Die Vergangenheit zugedeckt in einem Meer von Frieden, nicht fischen. Was haben wir's doch so gut gegenüber einem Kurt Waldheim? Kurt Waldheim, ich kann ihn nicht beurteilen, ich weiß nicht genau, wie das so war im Kriege, was hat er gewusst, was hat er nicht gewusst. Er ist ganz bestimmt kein Kriegsverbrecher, irgendwie tut der Mann mir leid, er wurde zum Sündenbock gemacht und die ganzen Medien stürzen sich auf ihn wie eine Meute von Hunden. Inzwischen ist es Gott sei Dank etwas ruhiger geworden. Jedenfalls, was haben wir so gut? Wir können sagen, was da hinten, das mag schwinden, ich will nichts davon. Oder wie Paulus sagt in Philipper 3, ich vergesse, was da hinten und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. So wollte das der Kurt Waldheim ja 1945 auch machen. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorn ist. Wollen wir neu anfangen, lassen wir die Vergangenheit. Und dann wurde er UNO-Generalsekretär und keiner hat etwas dabei gefunden. Für 10 oder wie viele Jahre, nicht wahr? Und jetzt auf einmal, da kommen diese ganzen Medien, Spiegel und wie sie alle heißen und stürzen sich auf diesen Mann. Ja, aber da war was. Du kannst doch nicht einfach Bundespräsident sein, ist doch unmöglich. Ich sage das nicht wegen Politik. Ich kann auch den Mann nicht beurteilen. Aber ich sage es nur, wenn wir gerechtfertigt sind, da kann kein Spiegel kommen, keine Bildzeitung, kein Fernsehteam und nichts und niemand und kann sagen, ja, warte mal langsam. Was war denn da vor 50 Jahren in deinem Leben? Das gerade kann niemand, auch nicht der Teufel selber, gerechtfertigt sein, bedeutet, dass wir hundertprozentig von Gott selber gerechtfertigt sind. Das gerade bezeugt ja dann Paulus in Römer 8, und das möchte ich auch noch lesen, was dort Paulus kühn, geradezu provozierend fragt. Römer 8, Vers 32. Oder beginne ich in Vers 31 in Römer 8. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ach, lesen Sie bitte zu Hause nicht nur Römer 3 bis 5, lesen Sie auch nach Römer 8. Ich erweitere die Hausaufgaben. Lesen Sie auch nach Römer 8 im eigenen Interesse dieses wunderbare Kapitel, diesen Höhepunkt im Gebirge des Römerbriefes. Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Man kann übersetzen, das All schenken. Bruder Karl Geier ging so weit, dass er sagte, wenn Gott dir das All schenkt, angenommen er schenkt dir den gesamten Kosmos, das wäre eine Kleinigkeit, das wäre nicht viel, verglichen mit dem Sohn. Das ist nur so viel, wie wenn du im Geschäft zu einer teuren Uhr, die du kaufst, auch die Verpackung noch kriegst. Die brauchst du natürlich nicht zu bezahlen, den Karton, in der die teure Uhr sich befindet. Verpackung sowieso kostenlos. Und so sagte Bruder Geier, wenn Gott dir das ganze All gäbe, das wäre nur die Verpackung, das wäre ziemlich wertlos im Vergleich zu dem, den er uns gegeben hat, seinen Sohn. Denn der Sohn kann ja, wenn er will, unzählige Welten schaffen. Er ist viel wertvoller als das ganze Universum. Wie sollte er uns mit ihm nicht das All schenken? Nun wollen wir ja nicht schwärmen und spekulieren. Du kriegst ja noch nicht heute oder morgen das ganze Weltall geschenkt, nicht einmal ganz Siegen. Aber nehmen wir es doch mal praktisch für unser Leben. Der Gott, der uns den Sohn gegeben hat, sollte er uns nicht alles schenken, was wir heute, morgen, übermorgen brauchen, nicht nur zur Versorgung, dass wir nicht hungern müssen, sondern auch für unseren inwendigen Menschen, sodass wir freudig, zufrieden durch unsere Tage gehen können und ein Zeugnis sind für diesen Herrn. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und da kannst du in diesem Wort alles unterbringen, was du heute, morgen und in der folgenden Woche und in deinem ganzen restlichen Leben jemals nötig hast an Trost und Kraft und Führung. Alles. Eine Kleinigkeit für Gott, nachdem er uns doch den Sohn gegeben hat. Und dann fährt Paulus weiter fort mit seinen herrlichen, provozierenden Fragen in Römer 8, 33. Wer wird wider Gottes Auserwählte Anklage erheben? Es könnte ja jemand da sein. Vor allem der, der in Offenbarung 12 genannt wird, der Verkläger der Brüder. Der Verkläger der Brüder, der sie vor Gott verklagte Tag und Nacht, der das wenigstens versuchte. Aber der Teufel muss vielleicht inzwischen auch unter Frustrationen leiden, was? Ich könnte es mir denken, wenn er immer wieder versucht, verklagen und ständig wird er wieder zurückgewiesen. Karl Geier sagte, Gott braucht nicht mal ein Wort sprechen, er zeigt nur mit ausgestrecktem Finger, siehst du da hinten, das Blut. Und dann muss er sofort verstummen. Denn dadurch ist die Rechtfertigung total. Wenn Gott für uns ist und außerdem Jesus Christus, und das hat er auf Golgatha ein für alle Mal bewiesen, wer will dann noch wider uns sein, sagt Paulus. Wunderbare Glaubenslogik. Wer wird wider Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Mag ja sein, dass er seine Aktenmappe hat. Eine Akte steht ein Schuhmacher drauf. Und dann gibt es verschiedene andere Akten. Da stehen alle eure Namen drauf, für jeden Einzelnen sauber angefertigt. Da hat sie das gemacht, da hat sie das gemacht, da hat er das getan, da hat er das unterlassen, da hat er dort versagt und da hat sie dort versagt. Und das war nicht recht und das war Sünde. Und der will vor Gott in Gnaden stehen und gerechtfertigt werden. Er kann mit all diesen Akten überhaupt nichts mehr tun, wenn wir von höchster Instanz gerechtfertigt sind. Da gibt es keine höhere Berufungsinstanz mehr. Die allerhöchste Instanz hat ihr Urteil gesprochen, ein für allemal Gott in Christus. Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist, der noch ein Verdammungsurteil sprechen will? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das sagt immerhin ein Mann, der in seinem alten Leben sich als Terrorist betätigt hatte und viel auf dem Kerbholz hatte, der unsägliches Unglück und Unheil über Menschen und Familien gebracht hat. Er hat keine Sorge, dass ihn jemals einer verklagt. Gott ist auch ein Erstatter. Ich lernte, lassen Sie mich das zum Schluss noch sagen, ich lernte in der Jugend, im Konfirmandenunterricht in Mettmann im Rheinland beim Pfarrer, Rechtfertigung ist so viel wie Vergebung, hat er uns beigebracht. Rechtfertigung ist Vergebung. Ja, ist richtig. Aber 8 Jahre später lernte ich es bei unseren Brüdern Geier und Heller, obwohl sie keine Theologen waren, noch etwas gründlicher und besser. Denn Karl Geier und Adolf Heller sagten, Rechtfertigung, wenn ich es jetzt auch auf eine mathematische Formel bringen darf, Rechtfertigung ist gleich Vergebung plus Erstattung. Rechtfertigung ist Vergebung plus Erstattung. Vergebung allein genügt noch nicht. Es könnte ja sein, dass irgendjemand dann einmal im Himmel noch etwas wider dich hätte. Der Herr Jesus führt ja solche Beispiele an. Männer von Tyros werden aufstehen an jenem Tage und werden dieses Geschlecht verdammen. Sie hätten Buße getan, ihr habt nicht Buße getan. Könnte da jemand aufstehen am jüngsten Gericht und hat mit dir ein Hühnchen zu rupfen? Ja, das könnte so sein, wenn Gott nicht auch ein Erstatter ist. Erstattung ist etwas Wunderbares. Gott kommt für allen Schaden auf. Bruder Geier hat es als Lehrer einmal in wunderbarer Weise selber gemacht. Da schlug ein Schüler dem anderen die Schiefertafel auf den Kopf, dass sie zerbrach. Und der Kleine heulte, nicht nur weil ihm der Kopf wehtat und weil die Tafel kaputt war. Er hatte auch zu Hause noch einen jähzornigen Vater. Und wenn er nach Hause gekommen wäre mit der kaputten Tafel, dann hätte er noch einmal Hiebe bekommen. Der Vater hätte gar nicht lange gefragt. Und Bruder Geier kannte wohl die Verhältnisse und er nahm sich den kleinen Kerl vor, komm mal her, jetzt ist die Tafel kaputt und der Kleine heulte. Er zog sein Portemonnaie, was kostet denn eine Tafel? Ja, so und so viel. Ich gebe dir Geld für 2 und jetzt gehst du da vorne hin in das Geschäft und kaufst dir 2 neue Tafeln. Und das hat er gemacht. Und dann kam er bald freudestrahlend zurück. Nun hat er ja mehr wie vorher. Und Bruder Karl Geier fragte, hast du eigentlich noch was gegen den? Oh, nö, eigentlich nicht. Nein, ich habe ja jetzt mehr wie vorher. Also, das klang so, als müsste sich fast noch bedanken. Nein, mir geht's ja jetzt gut. Und der Vater, der wird mich eher noch loben. Oh, hast du 2 Tafeln und neue sogar. Wunderbar, wie hast denn das gemacht? Ja, das ist Erstattung Gottes. Ihr Lieben, das ist aber nur Erstattung im Maßstab 2:1, was Bruder Geier da in feiner Weise als Pädagoge einmal gemacht hat in der Schulklasse. Das war nur Erstattung 2:1. Haben Sie schon mal in Matthäus 19 etwas gelesen von einer Erstattung 100:1? Oder bei Paulus über alle Maßen? Das ist Erstattung Gottes. Und wenn Gott all den Schaden wieder gut macht, auch an denen, die durch Mörderhand ihren Mann verloren haben oder die Frau oder Kinder oder was auch immer. Wenn er allen Schaden gut macht, wie es in einem Psalmwort heißt, als dann muss ich erstatten, was ich nicht geraubt, dann bringt er alle zum Schweigen und dann sind wir voll gerechtfertigt. Und nur weil es sich so verhält, kann Paulus hier in Römer 8, er, der so vieles auf dem Kerbholz hatte, er kann sagen, wenn Gott mich gerechtfertigt hat und wenn Gott, der Vater und Christus für mich sind, dann soll mal der herkommen, der noch was gegen mich hat. Das ist alles auf dem Konto Gottes. Und Gott wird mit all dem über die Maßen fertig. Die Rechtfertigung und ihre Folgen. Ich darf aber zum Schluss noch auf etwas hinweisen. Das, was ich jetzt gesagt habe über die Folgen der Rechtfertigung, das betrifft uns als Einzelne.
Es gibt aber auch noch herrliche Folgen der Rechtfertigung für die Gesamtmenschheit.
Das wäre eine Bibelstunde für sich.
Das steht in Römer 5, 12 bis 21.
Naja, Sie lesen ja vielleicht, machen ja vielleicht schön brav die Hausaufgaben, dann kommen Sie ja dran.
Römer 3 bis 5 lesen und auch noch Römer 8.
Nicht alles heute, aber bitte in der kommenden Woche möglichst, sonst hat die Fleischesträgheit schon gesiegt.
Und dann lesen Sie in Römer 5, zweite Hälfte, 12 bis 21, die weltweiten Folgen der Rechtfertigung. In Römer 5 steht ja auch Vers 20 dieses großartige Wort, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch überströmender geworden. Jakob Kröker hat es so übersetzt, Römer 5, 20b, wo aber die Sünde ins Unermessliche gestiegen war, da hat sich die Gnade in ihrem Reichtum noch weit mächtiger erwiesen.
Wir leben in einer Welt, in der die Sünde ins Unermessliche steigt, immer mehr zunimmt, immer mehr Sünde, immer mehr Unordnung, immer mehr Ehescheidungen, immer mehr Krawalle. Wo sind noch feste Maßstäbe? Man ist ja wirklich froh, von Herzen froh, wenn man mal eine Familie trifft, wo es zwischen den Eheleuten noch stimmt und sie machen einen fröhlichen Eindruck und wo noch eine gewisse Autorität den Kindern gegenüber da ist. Kein willkürliches Schlagen und Schimpfen, aber doch eine Autorität. Wenn der Vater sagt, das gibt es nicht, dann gibt es das eben nicht. Und wenn es heißt, Fernseher aus, dann ist er eben aus. Und da wird nicht alles angeguckt. Von gar nicht Fernsehen, da will man ja schon gar nicht mehr reden. Dann wäre man ja unrealistisch. Das steht ja in sämtlichen frommen Häusern. Und die Kinder, wie ist denn im Siegerland? Gucken die, solange sie wollen, ja? Oder wie ist es da? Ich stelle ja nur die Frage. In einer Welt, wo die Sünde ins Unermessliche gestiegen ist, wo es keine Maßstäbe gibt. Kaum hört man von der einen Geiselnahme, Flugzeugentführung, da kommt schon wieder die nächste. Man gewöhnt sich ja direkt daran. Es fehlt einem fast was, wenn keine ist. In einer solchen Welt leben wir, wo die Sünde ins Unermessliche gestiegen war. Und mit einer solchen Menschheit soll Gott einmal zurechtkommen. Der Teufel versucht in der Endzeit, was er nur versuchen kann. Er geht aufs Ganze. Warum denn? Weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Steht in Offenbarung 12, Vers 12. Der Teufel pressiert. Er hat nicht mehr viel Zeit. Deshalb muss er auf allen Gebieten und mit allen Möglichkeiten die Sünde ins Unermessliche steigen lassen. Aber nun, Römer 5, Vers 20. Wo aber die Sünde ins Unermessliche gestiegen war, da hat sich die Gnade in ihrem Reichtum noch weit mächtiger erwiesen. Und dazu lese ich zum Schluss noch ein paar kommentierende Sätze von Jakob Kröker. Der hat auch einmal den Römerbrief ausgelegt, wenigstens die ersten 8 Kapitel. Onkenverlag, Stuttgart, 1949. Gleich nach dem Kriege erschien das im Onkenverlag, der damals in Stuttgart war. Und da hat also Jakob Kröker zu Römer 5, Vers 20 noch folgende feine Sätze gesagt, mit denen ich schließen möchte. Nicht nur wie einst aufgrund des Falles Sünde und Tod wie eine königliche Macht herrschten, weit überwältigender soll der Reichtum der Gnade zur Herrschaft gelangen durch Jesus Christus. Diese Herrschaft wird Ausdruck der Gerechtigkeit Gottes sein und ewiges Leben wirken in einer Welt, in der die Sünde ins Unermessliche gestiegen ist. Und dann sagt er noch, wie Christus in seiner Vollmacht Lebensherrschaft wirkt und wirken wird, und zwar bis in die letzte Vollendung hinein, das soll der Welt aufgehen an seiner Gemeinde. Ihre Existenz innerhalb der Geschichte und in der Welt des Todes ist Verheißung. Christus wird seine Sendung einmal in Vollmacht zu Ende führen. Für ihn kann es kein Gebiet des Lebens, keine Leiden der Zeit, keine Knechtschaft im Völkerleben, keine Mächte der Unterwelt geben, die er nicht dank seiner Vollmacht in Gottes Gerechtigkeit und Herrschaft hineinerlösen kann. Wer vermag zu ahnen, was durch Christus aufgrund seiner Vollmacht und seiner Herrscherwürde noch alles geschehen und zur Herrschaft des Lebens erlöst und vollendet werden wird. So herrlich ist die Rechtfertigung mit ihren Folgen. Sollte noch jemand hier sein, der nicht sagen kann, Herr, ich danke dir für die Rechtfertigung, dem wünsche ich ein paar schlaflose Nächte. Entschuldigung, nehmen Sie keine Schlaftabletten. Dem wünsche ich so lange schlaflose Nächte, bis er nicht zur Ruhe kommt und bis er sagt, Herr,
Ich möchte es fassen. Auch für mich bist du da. Auch für mich war Golgatha und da hast du alles gut gemacht. Nichts habe ich zu bringen. Ich will auch nichts bringen. Ich will gar nichts Eigenes in die Waagschale werfen. Du hast alles getan. Dir übergebe ich mich. An dich glaube ich. Amen.